Hallo, mein Name ist Jens Helmich und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zur 7. Folge meines Podcastes Prüfungsdoping für angehende Heilpraktiker Psychotherapie, die 100% legale Vorbereitung auf die Prüfung vor dem Gesundheitsamt. Da einige euch wahrscheinlich die Zulassung zum Heilpraktiker Psychotherapie bekommen möchten, geht es heute um ein besonders prüfungsrelevantes Thema, nämlich um die ICD-10. Was hat es eigentlich mit der ICD-10 auf sich? Wird es irgendwann eine ICD-11 geben? Und gibt es noch andere Klassifizierungssysteme für psychische Störungen und Erkrankungen? Denn darum geht es in der ICD-10, psychische Erkrankungen und andere Erkrankungen systematisch zu ordnen. Der Versuch, psychische Erkrankungen genau auseinanderzuhalten und zu klassifizieren, ist eine verhältnismäßig neue Erscheinung. Früher war eine solche Einteilung unnötig oder sie schien zumindest unnötig zu sein, denn es gab ohnehin keine Therapien, Medikamente oder Behandlungen und daher schien eine genaue Diagnose überflüssig zu sein. Andererseits umgaben die sogenannten Wahnsinnigen oder Irren noch immer die Aura des Geheimnisvollen oder sogar des Bösen. Erst im Verlauf des 19. Jahrhunderts entwickelte sich ein gewisses Interesse an psychischen Auffälligkeiten oder Entwicklungsverzögerungen bei Kindern, wie im Fall der berühmten Wolfskinder. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bemühte sich der Psychiater Emil Kraepelin zum ersten Mal um eine systematische Beschreibung der psychischen Störungen. Mit seinem Buch aus dem Jahre 1892 legte er den Grundstein für die Psychopharmakologie, die sich ab den 30er Jahren erst entwickelte. Kurt Schneider und Karl Jaspers erweiterten die Untersuchung Emil Kraepelins und auf dieser Basis entstand schließlich das sogenannte triadische System der Klassifizierung psychischer Erkrankungen. In der modernen Beschreibung psychischer Erkrankungen spielt das triadische System keine große Rolle mehr, allerdings gehört es noch immer zum Prüfungsstoff vor dem Gesundheitsamt. Daher lohnt es sich auf jeden Fall, die Einteilung Kraepelins und Schneiders etwas genauer anzusehen. Grundsätzlich unterteilt das triadische System die Erkrankung nach ihrer vermuteten Ursache. Wie der Name bereits andeutet, wird diese in drei Gruppen von Krankheiten unterteilt. Erstens den exogenen psychischen Störungen, das sind diejenigen, die eine körperliche Ursache haben. Zweitens den endogenen psychischen Störungen, bei denen eine körperliche Ursache vermutet wird. Und drittens den psychogenen Erkrankungen, die eine psychische Ursache haben. Schauen wir uns diese drei Gruppen etwas genauer an. Die erste Gruppe der exogenen psychischen Störungen haben eine klar erkennbare körperliche Ursache. Diese körperliche Ursache betrifft direkt oder mittelbar das Gehirn bzw. das Nervensystem. Krankheiten der ersten Gruppe sind alle Demenzen und deliranten Erkrankungen, die entweder dauerhaft oder vorübergehend sein können. Hierzu gehören auch Vergiftungen durch zum Beispiel Alkohol oder andere Substanzen sowie Erkrankungen des Nervensystems durch Viren, Bakterien oder Prionen. Die zweite Gruppe der endogenen psychischen Störungen beinhaltet Krankheiten, bei denen eine eindeutige körperliche Ursache nicht nachgewiesen werden kann, aber vermutet wird. In diese Gruppe werden die Schizophrenien, die manisch-depressiven Erkrankungen, die schizoaffektiven und die wahnhaften Erkrankungen gezählt. Bei den Erkrankungen der dritten Gruppe geht man von einer rein psychischen Ursache aus. Zu dieser dritten Gruppe, der psychogenen Erkrankung, gehören zum Beispiel die Persönlichkeitsstörung, auch Charakterneurosen genannt, die Psychopathien, die Suchterkrankung im weitesten Sinne, die Sexualstörung, die Essstörung und die Schlafstörung. Die endogenen Erkrankungen der zweiten Gruppe nehmen also eine mittlere Position zwischen den rein körperlich verursachten Erkrankungen der ersten Gruppe und den nur psychisch verursachten Erkrankungen der dritten Gruppe ein. Problematisch an der triadischen Einteilung ist die Definition der endogenen Erkrankung, also der mittleren Gruppe. So kann zum Beispiel durch bildgebende Verfahren oder zytologische und mikrobakterielle Untersuchungen gezeigt werden, dass es bei psychisch Erkrankten körperliche Veränderungen des Nervensystems tatsächlich gibt. Auch die Konzentration von Neurotransmittern ist bei diesen Menschen verändert. Mehr noch, nimmt man durch Medikamente Einfluss auf diese Botenstoffe, so verbessern sich diese Erkrankungen. Im Gegensatz dazu gibt es auf den ersten Blick auch rein psychogene Erkrankungen, also solche, die das triadische System als rein psychisch verursacht einordnet. Ein Beispiel wäre eine sogenannte reaktive Depression. Nehmen wir als Beispiel einen Mann, der nach dem Ausscheiden aus dem Berufsleben starke depressive Symptome entwickelt. So etwas wird gerne auch Rentendepression genannt. Schauen wir uns die neuen Lebensumstände dieses Mannes genauer an. Der Wegfall der sozialen Kontakte am Arbeitsplatz, die zunächst fehlende Tagesstruktur nach dem Renteneintritt und nicht zuletzt auch das Gefühl, nicht mehr zu wissen, wie man sinnvoll mit seiner Zeit umgehen kann. Die depressiven Symptome, die ein solcher Mann als Reaktion entwickeln kann, sind im Sinne des triadischen Systems, also psychogen, also als rein psychisch verursacht zu bezeichnen und gehören damit zur dritten Gruppe. Andererseits entwickelt nicht jeder Rentner eine Depression. Es kommt also auch auf die Veranlagung eines Menschen an, ob er erkrankt oder nicht. Folglich müssen diese Erkrankungen in die zweite Gruppe einsortiert werden. Seit etwa den 1980er Jahren hat man das triadische System mit seiner sehr starren Einteilung mehr und mehr aufgegeben. Zug um Zug hat sich seitdem das sogenannte multifaktorielle Erklärungsmodell der Krankheitsentstehung durchgesetzt. Dieses geht davon aus, dass die psychischen Erkrankungen immer durch Kombination verschiedener Faktoren bestimmt werden. Hierzu gehören zum Beispiel individuelle genetische Faktoren zum einen, zweitens familiäre genetische Faktoren, drittens die Erziehung und der Kommunikationsstil in der Familie, viertens der Lebensstil selbst, fünftens der Umgang mit Stress und sechstens der Grad der individuellen Resilienz, also der psychischen Widerstandsfähigkeit. Die Psychotherapie kann bei solchen Erkrankungen wertvolle Hilfe und Betreuung leisten. Schauen wir uns in diesem Zusammenhang noch einmal die erste Gruppe der exogenen Erkrankungen mit rein körperlichen Ursachen an. Es gibt in dieser Gruppe objektive Krankheitsursachen und die Erkrankungen sind zum Teil gut medikamentös zu behandeln. Doch trotzdem wird der Verlauf und die Schwere der Erkrankung multifaktoriell beeinflusst. Das heißt konkret, auch hier ist eine psychotherapeutische Betreuung sinnvoll, auch wenn dadurch die Ursache der Krankheit selbst nicht behandelt werden kann. Auch wenn das triadische System heute keine große Bedeutung mehr hat, sollte es einem Heilpraktiker Psychotherapie jedoch gut bekannt sein, denn einerseits stellt es eine gute Grundlage für das Erlernen des Stoffes dar und andererseits denken viele Ärztinnen und Ärzte noch immer in den Kategorien des triadischen Systems und verwenden die entsprechenden Fachbegriffe auch im Prüfungsgespräch. Wenn das triadische System eine gute Grundlage ist, dann fragt ihr euch vielleicht, eine gute Grundlage wofür? Gute Frage. Schauen wir uns mal die Antwort dazu an. Habt ihr euch während eurer letzten Grippe schon einmal über die unverständlichen Zahlen und Buchstaben auf der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung gewundert, die euch euer Hausarzt mitgegeben hat? Mit dieser Buchstaben- und Zahlenkombination hat euer Arzt eure Krankheit kodiert. Im Jahre 1991 wurde nämlich von der Weltgesundheitsorganisation, der WHO, die sogenannte ICD eingeführt. Diese Abkürzung steht für International Classification of Diseases, also die internationale Klassifikation von Krankheiten. In der ICD werden sämtliche körperlichen und psychischen Erkrankungen in einem System aus Buchstaben und Zahlen eingeordnet. Jede Kombination aus Buchstaben und Zahlen steht also für eine Erkrankung. Die Einordnung erfolgt aber nicht wie beim triadischen System nach der Krankheitsentstehung, sondern nach den erkennbaren und klar beschreibbaren Symptomen. Diese Standardisierung der Krankheiten soll den Austausch zwischen Medizinern, Pharmazeuten und der medizinischen Forschung fördern. Mittlerweile bildet diese Kodierung auch die Grundlage für die Abrechnungssysteme mit den Krankenkassen. Von Zeit zu Zeit wird die ICD überarbeitet und den aktuellen Entwicklungen angepasst. Momentan liegt die ICD in ihrer 10. Bearbeitung vor, daher wird sie ICD-10 genannt. Zusätzlich gibt es für Deutschland eine leichte Änderung, die mit Groß GM für German Modification abgekürzt werden. Für Deutschland gilt also momentan die ICD-10-GM. Die 11. Erweiterung liegt aber bereits vor. Im Jahre 2022 wird sie in Kraft treten. Ab dann gilt für Deutschland also die ICD-11-GM. Die Kenntnis der ICD ist wichtig und ist Stoff der Überprüfung durch das Gesundheitsamt. Das bedeutet jedoch nicht, dass ihr sämtliche Zahlen und Buchstaben kurz auswendig lernen müsst, aber ein grober Überblick der Haupteinteilung ist dabei schon von Vorteil. Schauen wir uns das System der ICD-10 einmal etwas genauer an. Die ICD-Kürzel bestehen jeweils aus einem Großbuchstaben mit Zahlen dahinter, von denen durch Punkt andere Zahlen abgetrennt werden. Ein typisches Kürzel lautet zum Beispiel F44.3. Hierbei steht das F für den Bereich der psychischen Erkrankung. Das ist der Bereich, der uns Heilpraktiker Psychotherapie besonders interessiert. Die erste 4 bezeichnet den Bereich der neurotischen Störung. Die zweite 4 steht für die besondere Art der neurotischen Störung, in diesem Fall die dissoziative Störung. Und die mit einem Punkt abgetrennte 3 bezeichnet die dritte von mehreren Arten der dissoziativen Störung, in diesem Fall den dissoziativen Trance- und Besessenheitszustand. Glaubt mir, wenn man die Systematik erst einmal verstanden hat, ist es gar nicht mehr so kompliziert. Werfen wir also einen genaueren Blick auf diese Systematik. Für die Heilpraktiker-Psychotherapie ist nur das Kapitel F wichtig, das ist die gute Nachricht. Der Buchstabe F ist in 10 Gruppen unterteilt, die von 0 bis 9 durchnummeriert sind. Sie lauten entsprechend F0, F1, F2 und so weiter bis F9. Auf den ersten Blick scheint die Zuordnung der Krankheiten dem triadischen System zu folgen. Leider wird diese Anordnung nicht konsequent durchgehalten. An erster Stelle unter F0 finden sich tatsächlich die organisch bedingten psychischen Störungen. Unter F1 die psychischen Erkrankungen durch Vergiftung und psychotrope Substanzen wie Alkohol und andere Drogen, so gesehen also die exogenen Psychosen. Unter F2 finden sich die Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis, unter F3 die affektiven Störungen wie Depressionen und Manien, die man tatsächlich dem endogenen zweiten Bereich des triadischen Systems zuordnen würde. Unter F4 finden sich die oben erwähnten neurotischen Störungen und F5 beschreibt die Verhaltensauffälligkeit mit körperlichen Störungen, also unter anderem Essstörungen und Sexualstörungen. Unter F6 finden sich die auch oben bereits erwähnten Persönlichkeitsstörungen oder Charakterneurosen. Das Kapitel 7 beschreibt nur die Intelligenzminderung, was etiologisch eher in den exogenen Bereich oder den endogenen Bereich fallen würde. F8 bringt Ordnung in das Gebiet der Entwicklungsstörungen, wie zum Beispiel der Autismus-Spektrumsstörung, und F9 schließlich beinhaltet Verhaltensstörungen mit Beginn in Kindheit und Jugend. Wie gesagt, einen groben Überblick über die Anordnung sollte man sich auf jeden Fall verschaffen, zum Beispiel durch die gängigen Lehrbücher zum Thema Heilpraktiker-Psychotherapie. Falls ihr euch jetzt fragt, welche Themen in den schriftlichen Prüfungen besonders häufig bzw. besonders selten abgefragt werden, seid vorsichtig. Was bisher noch nie abgefragt wurde, kann genau in eurer Prüfung vorkommen. Es gibt keine Garantien und seriösen Vorhersagen, hört euch lieber nochmal meinen Podcast zum Thema Lerntechniken an. Wie erwähnt, wird die ICD-10 Anfang 2022 offiziell durch die ICD-11 ersetzt werden. Auch wenn mir die ICD-11 im Moment noch nicht vorliegt, so kann man jedoch vermuten, dass sich die wesentlichen Änderungen im Kapitel F5.2 finden lassen werden, also im Bereich der sexuellen Störungen, da sich das gesellschaftliche Klima in den letzten Jahren doch so sehr gewandelt hat, dass man vielen sexuellen Erscheinungen in Zukunft keinen Krankheitswert mehr zuordnen wird. Über das faszinierende Thema, was eine Gesellschaft für krank und was für gesund hält, werde ich in nächster Zeit einen eigenen Podcast gestalten, also bleibt dran. Für eure spätere Praxis ist die Kenntnis der ICD-10 oder dann 11 zwar am wichtigsten, doch möchte ich euch zum Schluss auch noch einmal auf eine weitere Systematik aufmerksam machen, und zwar auf die DSM römisch 5. Diese Systematik spielt zwar für eure Prüfung keine Rolle, rundet aber die verschiedenen Systematiken der Erkrankungen gut ab. DSM-5 steht für Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders und wird in den USA seit den 50er Jahren zur Klassifizierung von psychischen Störungen und Erkrankungen verwendet. In Deutschland spielt es eher in der Forschung eine Rolle. Die DSM ist detailgenauer und ihre Diagnosen basieren auf einem spezifischen sogenannten mehraxialen System. Es beschreibt nicht nur die gegenwärtigen Symptome, sondern berücksichtigt auch die Geschichte der individuellen Erkrankung und deren psychosoziale Folgen. Hieraus folgt auch, dass bestimmte Erkrankungen anders verstanden werden und dementsprechend eine andere systematische Einordnung erfahren als in der ICD. Die Details sind in diesem Zusammenhang weniger interessant, aber ich möchte euch doch einladen, euch nach bestandener Prüfung zum Heilpraktiker Psychotherapie einmal mit der DSM zu beschäftigen. Es lohnt sich. Ich hoffe, ich konnte euch einige neue Informationen und Ideen zu unserem Thema vermitteln. Tut ihr mir einen Gefallen? Abonniert meinen Podcast, vielen Dank auch. Und wenn ihr jemanden kennt, den dieser Podcast interessieren könnte, empfehlt mich gerne weiter. Ich würde mich freuen. In diesem Sinne komme ich zum Ende. Wenn ihr wollt, hören wir uns nächste Woche wieder, dann rund um das spannende Thema Hypnose und Schlafwandeln.